Hi, guten Abend. So, ich habe die große Ehre, die nächsten drei Male hier das Markus-Evangelium weiter zu behandeln, um nicht zu sagen zu verkünden, um nicht zu sagen auszulegen, aber vielleicht ist das schon zu viel gesagt. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind im Markus-Evangelium Kapitel 6. Peter hat es tatsächlich geschafft, das fünfte Kapitel zu beenden. Ja, und das ist einen kleinen Applaus wert eigentlich. Nein. Nee, aber wirklich, Peter ist ein unglaublich guter Bibelausleger und es lohnt sich, zu jeder Bibelstunde zu kommen, finde ich, wo er die Bibel auslegt, denn wenn Peter die Bibel auslegt, dann macht er das ganz genau und man lernt eine ganze Menge, finde ich, immer wieder. Also erstaunlich. Und daneben sehe ich natürlich ziemlich schwach aus und verblasse. Ja, ihr wusstet ja nicht. Wusstet ja nicht, was auf euch zukommt. Schau mal, wie es hier nächsten Mittwoch aussieht. Nein. Ja, wir sind erst im sechsten Kapitel und trotzdem habe ich schon den Eindruck, so, wir haben eine ganze Menge zusammen mit den Jüngern und mit Jesus erlebt. So geht es mir eigentlich hier. Ne? Kapitel 6 fängt an, das Markus-Evangelium geht noch ein bisschen weiter über einige Kapitel. Und trotzdem hat man auch das Gefühl, die Jünger, die ja Jesu Schüler waren, haben schon eine ganze Menge mit Jesus erlebt bis zu diesem Punkt hier. Unglaublich, wie viel in 6 Kapiteln oder in 5 Kapiteln passieren kann, denkt man. Das liegt natürlich auch daran, dass Markus ein sehr kurzer ist, der sich kurz fasst, der eigentlich die Dinge nicht groß aus, also nicht, wie soll man sagen, nicht so im Detail beschreibt so sehr, sondern versucht, sich auf das Wichtige zu konzentrieren. Das Markus-Evangelium ist kurz und knackig. Es haut rein, aber es ist nicht ganz so ausführlich. In anderen Evangelien kann man noch mehr Details erfahren, wenn man das liest. Bei Markus ist es irgendwie eher so ein zielgerichteter, ich weiß auch nicht, Schuss, der trifft. Aber er ist schnell und schmerzhaft, hätte ich fast gesagt. Was haben die Jünger schon erlebt? Jörg hat ja angefangen, das Markus-Evangelium so auszulegen, oder beziehungsweise, was ihn angesprochen hat, ist, dass Jesus hier die Jünger mitnimmt auf diese Reise. Jesus als der Lehrer, die Jünger als seine Schüler. Jesus als der Meister, die Jünger seine Lehrlinge. Ja, die sozusagen jetzt auf Montage gehen, hätte ich fast gesagt, aber die mit ihrem Meister losziehen, um zu lernen, um von Jesus zu lernen, wie er es macht. Und genau deswegen beruft er sich diese 12, diese Apostel, diese Jünger, beruft er sich, wie er es wollte. Das hat Jörg ja auch so schön ausgelegt. Man kann gar nicht so genau sagen, warum denn jetzt diese 12? Ne? Und das wird natürlich versucht. Ne? Ja, warum den Petrus, ne? Warum den Johannes und so weiter? Warum diese ganzen Männer? Ja, der eine war so, der andere war so. Das ist sehr spannend und sehr interessant, aber warum Jesus gerade die genommen hat, kann man wirklich nicht sagen. Und Markus schreibt auch, er nahm die, er wollte. So wie er dich und mich ja, als Jünger berufen hat. Und ich, ganz ehrlich, wenn ich an mich denke, ich weiß es nicht. Warum? Ehrlich nicht. Ne? Und wenn du ehrlich bist, du weißt es auch nicht. Warum mich und warum ist mein Nachbar eigentlich noch kein Christ? Oder ne, meine alten Klassenkameraden oder so. Ne? Warum hat da eigentlich nie jemand so einen Draht gefunden zu Jesus? Oder zu einer Gemeinde und hat sich dann entschieden für Jesus. Warum hat da niemand den Glauben gefunden? Warum gerade ich? Es ist seltsam. Eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man damit aufwächst, ist eine Sache und trotzdem eine Entscheidung. Auch wenn man in der Gemeinde aufwächst, ist es eine Entscheidung, dabei zu bleiben und zu sagen, okay, ich nehme das wirklich für mein Leben an, was ich als Kind gehört und gelernt habe, oder ich schmeiße es weg. Das ist auch genauso eine wichtige Entscheidung und genauso ja, es ist genau dieselbe Entscheidung im Grunde. Und trotzdem fragt man sich, ja, warum eigentlich ich? Die Antwort kann ich nicht geben. Ich war nicht besonders spirituell. So mit 17, 16 Jahren war ich eigentlich sehr wenig spirituell. Ich habe vielleicht manchmal an Gott gedacht. Das war's. Mehr habe ich nicht vorzuweisen in meiner tollen Statistik, warum ich jetzt gerade irgendwie Christ werden durfte, warum ich Jünger werden durfte. Es ist tatsächlich so, die er wollte. Aber was wir auch wissen, Gott will alle. Ja, da gibt es ja jetzt irgendwie so eine Evangelisationsveranstaltung, Gott will alle, mit dem wunderbaren Titel, aber das ist wahr. Er hat zwar mich auserwählt, aber er will eigentlich auch meinen Nachbarn, er will auch meine alten Klassenkameraden, er will auch meine alten Kumpels in meiner alten Heimatstadt. Und in diese alte Heimatstadt wird Jesus heute auch kommen, in seine alte Heimatstadt. Die Jünger haben erlebt, wie Jesus gepredigt hat bis jetzt. Durften zuschauen, wie predigt Jesus? Wie legt er das Wort Gottes aus? Sie durften erleben, wie Jesus Gleichnisse erzählt hat. Und sie durften auch erleben, dass sie die vielleicht gar nicht so genau verstanden haben. Und Jesus ihnen das nochmal nachher ein bisschen erklären musste. Sie haben diese wahnsinnige Geschichte erlebt, die Peter letztes Mal ausgelegt hat mit diesem besessenen Typen. Wie Peter auch sagte, so ein bisschen wie im Horrorfilm eigentlich, ne? Sie sind mit Jesus da über den See gefahren, in dieses Gebiet. Und da war auch noch dieser Typ, der da in diesen Gräbern wohnte. Und heftig, echt heftig, diese ganze Sache mit den Schweinen und so weiter. Dann durften sie erleben, wie Jesus geheilt hat mit der blutflüssigen Frau. Mit Jairus, dem Vorsteher der Synagoge, wie er sich vor Jesus hingeworfen hat. Die Jünger haben schon viel erlebt mit Jesus und durften, denke ich, auch schon eine Menge lernen. Und auch in Kapitel 5 geht es um Glauben. Und das wird sich jetzt in Kapitel 6 auch weiter fortsetzen. Bei diesen beiden Wundern in Kapitel 5, die Peter hier letztes Mal ausgelegt hat, da ging es darum, dass diese Menschen an Jesus geglaubt haben. Wir lesen das hier mal in Kapitel 5. In Vers 25, und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Das kennen manche aus der Gemeinde tatsächlich auch. Es war viel mehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Also Jesus betont hier den Glauben, dass dieser Glaube dieser Frau etwas unglaublich Positives ist. Dass er sogar eigentlich die Heilung in ihrem Leben gebracht hat. Überhaupt dieser Glaube, zu Jesus gehen zu wollen, von ihm zu erwarten, dass er helfen kann, es auch wirklich zu tun. Einfach diese verrückte Idee, wenn ich nur seinen Mantel berühren könnte, dann würde ich doch bestimmt schon gesund werden. Diese absurde Idee, für mich völlig absurd. Warum sollte ich gesund werden, wenn ich jemanden die Klamotten anfasse? Ne? Verrückt eigentlich, aber natürlich. Jesus ist so heilig, dieser Mann, der hat so viel Kraft, wenn ich nur seinen Hut anfassen könnte oder seine Sandalen oder irgendwie sein Schatten auf mich fallen würde oder irgendwie ich ihm nahe kommen könnte, das würde bestimmt ausreichen. So groß war ihr Glaube, so lebendig, so riesig ihr Vertrauen. Wahnsinn, sie hat es einfach versucht, weil sie dachte, es funktioniert. Und ich denke, wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dann heißt das natürlich, dass der Glaube, dass diese Heilung ermöglicht hat, aber auch, dass dieser Glaube an sich etwas unglaublich Heilsames ist in ihrem Leben. Etwas, was sie komplett wiederherstellt. Der Glaube an Jesus Christus. Der sie weit über diese Plage hinaus heilt. Auch seelisch, geistlich heilt. Dieser Glaube an Jesus Christus ist es doch, der uns heile macht. Nicht nur, wenn wir ein Wehwehchen haben, sondern weit darüber hinaus. Und es geht gleich weiter mit dem Nächsten. Während er noch redet, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und er spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel im Wein und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita, komm. Das ist übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Und es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren sollte. Und sagte, man solle ihr zu essen geben. Auch dieser Synagogenvorsteher, der an Jesus glaubte. Und Jesus sagt auch, fürchte dich nicht, glaube nur. Diese dramatischen Ereignisse, das ist, ich stelle mir das unglaublich heftig vor. Wenn ich mir das vorstelle, jemand sagt, hier, meine Tochter ist gestorben. Und wenn ich da dabei gewesen wäre, ich stelle mir das unglaublich heftig vor, diese ganze unglaublich hektisch alles und ah, und hier und oh, jetzt ist auch noch die Tochter gestorben und gerade ist diese Frau geheilt worden und Jesus geht dahin. Und aus dieser ganzen Szenerie, die irgendwie voller Glauben ist und Vertrauen auf Jesus und seine Hilfe, klar, unglaubliche Not auch in diesem Kapitel 5, unglaubliche Besessenheit, Krankheit und Tod, Kapitel 5, heftige, mächtige, schlimme, böse Dinge und Mächte, wie Peter letztens auch gesagt hat, die da im Werke sind. Diese ganzen schlimmen Dinge in Kapitel 5, aber auch gleichzeitig etwas Großes und Wunderbares, nämlich der Glaube, das Vertrauen, die absolute Gewissheit, ja, Jesus kann helfen. Jesus wird helfen können. Das steht dem entgegen. Und dadurch werden diese schlimmen Dinge, finde ich, viel weniger schlimm. Jetzt kommen wir in Kapitel 6 in Jesus Heimatstadt. Ja, und es ist verrückt, dieser ganze Szeneriewechsel auf einmal, wie in so einem Theaterstück. Eben gerade noch, ja, gerade irgendwie völliger Actionfilm in Kapitel 5. Besessener, ich heile dich. Blutflüssige Frau, ich heile dich. Eine Tote, steh auf, Talita, komm. Alles, oh, Mann, was da abgeht, ne? Heftig. Und jetzt kommt dieses Beschauliche, die Heimat. Oh, schön. Hier ist noch alles so wie früher. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, wer so im Dorf aufgewachsen ist oder so, ne? Man kommt so nach Hause aus der Großstadt, fährt so auf sein Heimatdorf vielleicht und denkt sich, oh ja, hier ist alles ruhig. Noch irgendwie wie früher, ach, das Haus wie früher, genau wie ich das noch kenne. Oh, die haben renoviert, aha, ist ja interessant. Klar, es hat sich viel verändert, aber hier ist diese Ruhe in Kapitel 6, aber es ist irgendwie trügerisch, weil hier fehlt diese Kraft des Glaubens. Das werden wir jetzt in Kapitel 6 sehen. Hier ist zwar erstmal alles ganz entspannt. Da sind die alten Freunde, die alten Klassenkameraden, die alten Häuser, die alte Straße, die alte Schule, ne, was man so kennt. Der alte Bäcker von der Ecke, der alte Kiosk. Da habe ich immer mein Eis gekauft im Sommer als Kind. So, ihr kennt das doch, wenn man so nach Hause kommt, oder? Ich meine, wenn ihr dann mal älter seid hier, ihr Jungen da, ne, und dann mal woanders wohnt und ihr, das ist wie ein Film manchmal, ne? Wenn ich so nach Burgdorf fahre, manchmal kriege ich so einen richtigen Flash und ich denke so, boah, was, hier war ich als Kind, da habe ich gespielt und man ist richtig begeistert, ne? Und dann schämt man sich gleichzeitig dafür und denkt so, ach ja, oh, diese Schwärmerei, ne, für die Kindheit und bla, und bist du erst 30, Alter, und so. lass dir Zeit damit, wenn du 60, 70 bist, dann finden die Leute das okay. die Heimat. Es ist schon, Heimat ist eigentlich was Schönes. Das ist so eine Art vielleicht Rückzugsort auch für manche, so nach Hause kommen, ausruhen, mal die, sich verwöhnen lassen von Mutti vielleicht sogar, wer noch eine Mutti hat und einen Papi, dann machen die vielleicht mal was Schönes, Altes für einen, so das alte Lieblingsessen vielleicht oder so. Ne? Das ist irgendwie was Warmes, nach Hause zu kommen, was Schönes, wenn man ein schönes Zuhause hatte. Vielleicht kommt man ja auch nach Hause und verbindet ganz viele abartige Dinge mit seinem alten Zuhause. Das kann natürlich auch sein. Okay. Wir lesen hier in Kapitel 6. Und er ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgen ihm nach. Das ist hier der Besuch in der Heimat. Seine Jünger sind mit ihm dabei bei dieser Geschichte, so wie sie eigentlich meistens dabei waren, um zu lernen von Jesus, seine Schüler zu sein. Das ist auch das Beste, was sie tun konnten. Sie gingen sozusagen bei Jesus in die Schule und sie waren jeden Tag da, haben geguckt, was sagt er? Wie verhält er sich? Was tut er? Was sagt er zu uns? Was sagt er zu den Leuten? Wie reagiert er auf die Menschen? Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hand? Erstmal interessant, es ist Sabbat und wir lesen im Lukas-Evangelium, da steht, wenn ihr das mal aufschlagt, im Lukas-Evangelium Kapitel 4. Wir werden das einfach mal ein bisschen parallel lesen heute. Lukas Kapitel 4, Vers 16. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Also so ein typischer Sonntagmorgen, oder? Und wie man das so früher gemacht hat, geht man in die Kirche. Wie gewohnt, das finde ich interessant. Es war ganz normal, du bist in die Synagoge gegangen. Und für Jesus als Kind war es ganz normal, mit seinen Eltern dahin zu gehen. Wie gewohnt, eine alte, gute Gewohnheit, da aufzutauchen in der Synagoge. Und Jesus fängt an, in der Synagoge zu lehren. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Jesus lehrte nicht nur in Synagogen. Er war jetzt nicht nur ein Pastor, der in seiner Kirche predigt, zu seiner Gemeinde. Jesus ging nicht nur in die Synagoge, beziehungsweise Jesus wusste, dass das Wort Gottes nicht nur für die Synagoge ist. Und das finde ich hier spannend. Aber trotzdem ging er auch in die Synagoge. Aber Jesus predigte nicht nur in der Synagoge. Es war nicht so für Jesus, hier ist die Synagoge, hier wird über Gott geredet. Draußen ist draußen, da wird über was anderes geredet. Da wird über die Arbeit geredet, über Autos, über, frag mich nicht, ne? 96. Über 96, genau. Das Wort Gottes war für Jesus nicht nur so ein Synagogending oder so ein Gemeindeding. Und das finde ich so cool an Jesus. Jesus hat in allen möglichen Situationen, und wir sehen das auch schon hier bis Kapitel 6 in Markus, das Evangelium verkündigt. Das muss man sich mal reintun, wo er überall gepredigt hat. Und ich finde das interessant. Ich meine, ich finde es schön hier, dass ich das hier mit euch, also dass ich die Bibelstunde halten darf. Und es ist gut hier im Raum, ne, gute Akustik, es ist wie gewohnt. Aber ich durfte auch schon mal so im Georgengarten eine Andacht halten. Nee, nicht im Georgengarten, sondern im Rathauspark, so, ne? Zum Beispiel, Maschpark. Das ist schon ein bisschen komisch irgendwie, ne? Du bist da so in der Öffentlichkeit, es kommen Spaziergänger vorbei und du denkst vielleicht so, ja, okay, wir lesen jetzt diese Textstelle, die ist ziemlich heftig, hier sind Spaziergänger, hier sind irgendwelche, frag mich nicht, was für Leute, du siehst dann auch in jedem Spaziergänger irgendwie den Feind, ja, so, oh, da Das sind bestimmt zwei Schwule da hinten, die hassen Christen, die hassen das Wort Gottes. Oh nein, ich darf nicht so laut predigen. So, ne? Du kommst dir echt irgendwie total seltsam vor, um nicht zu sagen, manchmal sogar echt verängstigt. Aber wo hat Jesus überall das Wort Gottes gelehrt? Echt voll cool. Mir sind so ein paar Dinge eingefallen, ein paar Orte. Die Bergpredigt, oben auf einem Berg zum Beispiel. Oder in einem Haus voller Leute. Das war so voller Leute, dass seine eigene Mama und seine Brüder nicht mehr mit reingekommen sind. So vollgestopft war dieses Haus. Ihr kennt die Situation. Auch in Markus. Von einem Boot aus hat er gepredigt. Zu den Leuten, die am Ufer standen. Erinnert mich ein bisschen an unsere Taufen. So an den Kiesteichen irgendwie. Ne? Vielleicht sollte Jörg sich auch auf so ein Ruderboot stellen. Aber ja, das war seine Kanzel, dieses Boot. Beim Abendessen, als er beim Pharisäer zum Abendessen eingeladen war, hat er über Gott geredet. Er hat überall, man hat den Eindruck, überall, wo Jesus war, es spielte gar keine Rolle, ob das jetzt so ein geheiligter Ort ist, ob das jetzt eine Kirche ist, ob das jetzt ein Berg ist, ob das jetzt im Auto ist, ob das jetzt irgendwie beim Abendessen ist. Jesus war das so wichtig. Das war nicht nur was für die Kirche, das Wort Gottes. Das war was für überall. Und überall wollte er davon erzählen. Uli, im Bus, ne? Bei dir kommt mir gerade so in den Kopf, ne? So sollte das bei uns doch auch sein, Mann. Das Wort Gottes ist nicht eingeschränkt. Wir können immer wieder, oder wir sollten auch mutig sein, immer wieder an ungewöhnlichen Orten vielleicht mal ein Gespräch davon anzufangen. Ja, manchmal denkt man so, oh, das passt jetzt nicht rein. Wir sind hier gerade beim, frag mich nicht, in der Uni. Oder ich bin gerade mit meinen Freunden unterwegs im Georgengarten. Oder es passt jetzt nicht so zum Grillabend. So, ne, dass ich jetzt irgendwie so ein Gespräch anfange oder darüber rede. Aber hey, ich glaube, es passt. Es ist, glaube ich, immer recht passend. Oder es ist immer gut, darüber zu reden. Gerade mit Geschwistern, aber auch mit Nicht-Geschwistern. Und für Jesus war es auch so. Aber er ging auch in die Synagoge. Das finde ich cool. Jesus war jetzt nicht so ein Typ, der gesagt hat, ich muss raus in die Ghettos. Den Armen das Evangelium bringen. Ja, hat er auch gemacht. Aber Jesus hat sich überhaupt nicht eingeschränkt. Er war nicht einseitig. Er war überall mit dieser guten Nachricht. Er ist auch zu den Frommen gegangen, zu den Oberfrommen, zu den Ultrareligiösen. Auch dort hat er das Evangelium gepredigt. Er war nicht nur für die Armen und Fertigen da. Er war da, oder man liest auch, dass er bei den Zöllnern war. Reiche Leute, schönes Haus, Villa, Luxus. Auch dort kam er rein mit dem Evangelium. Das Wort Gottes hat er einfach immer überall gebracht. Und heute in dieser Geschichte in der Synagoge. Fing er an, in der Synagoge zu lehren, und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und Leute haben öfter über Jesus gestaunt. Öfter mal, weil die Situation, dass Leute einfach gesagt haben, so, ups, oder huch, oder sehr seltsam. Ganz komisch. Das lesen wir ganz oft, zum Beispiel in Matthäus, Kapitel 7, Vers 28. Die Bergpredigt. Jesus predigt auf einem Berg oder Hügel. Ich glaube, so ein richtig fieser Berg war das gar nicht. Es war eher so ein kleiner Berg, wie der Bentaberg vielleicht, oder vielleicht sogar noch kleiner. Da steht in Matthäus 7, Vers 28, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Leute waren einfach erstaunt, nicht nur über seine Wunder, sondern über das, wie er predigte, wie er das erste Mal in ihrem Leben, haben ihnen vielleicht richtig die Ohren geklingelt, als sie diese alten, bekannten Texte, die sie schon vielleicht als Kind auswendig lernen mussten, vielleicht haben sie das erste Mal gehört, in einer Art ausgelegt, dass es sie begeistert hat, dass es sie angesprochen hat. Dieses Wort wurde das erste Mal vielleicht lebendig in ihnen. Sie merkten, wow, da ist Kraft drin. Jesus bringt das mit Vollmacht. Wenn der Typ darüber redet, dann glaube ich ihm das. Dann weiß ich, ja, das stimmt, weil er so predigt. und weil er ist. Er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ihre Schriftgelehrten, sagt Jesus selber, das waren Heuchler. Und wenn ein Heuchler dir, wenn jemand, der ständig lügt, zu dir sagt, lüg nicht, dann denkst du dir, ja, klar. Wenn jemand, der dir sagt, der ständig zu spät kommt, dir sagt, Mann, Leute, ihr müsst pünktlicher kommen. Was denkt ihr dann? Du musst erstmal selber pünktlicher kommen. Das hat für dich keine Vollmacht, oder? Aber wenn da einer steht, der immer pünktlich ist und zu dir sagt, du musst mal pünktlicher kommen, dann denkst du, ja, du hast recht, müsste ich eigentlich. Und du schaffst es ja auch. Also, okay, ich versuch's auch. Und wenn Jesus das Wort in Vollmacht lehrte, dann wussten die Leute einfach, Jesus ist ein Typ, der redet nicht nur drüber, der lebt das sogar. Und das hat Vollmacht gebracht. Und wir müssen uns das selber zu Herzen nehmen. Alle, jeder. Vor allem die Ältesten in der Gemeinde. Die Mitarbeiter in der Gemeinde. Aber ich sage auch die Ältesten, die hier predigen. Wir müssen, wenn wir wollen, oder ne, wenn wir können nicht erwarten, dass Gottes Wort hier Kraft hat, wenn wir ein Leben leben, was völlig dagegen spricht. Dann ist das so egal, ob ich hier darüber predige, wenn ich so lebe wie, wie sonst was. Und ihr das wüsstet. Zum Glück wisst ihr es nicht. Matthäus Kapitel 12, da lesen wir auch über das Erstaunen. Ein paar Kapitel weiter. Matthäus 12, Vers 22. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und es erstaunte die ganze Volksmenge, die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Also Wunder haben die Leute in Erstaunen versetzt. Seine Worte haben die Menschen in Erstaunen versetzt. Und wir lesen in Lukas 4, Vers 31. Lukas 4, Vers 31. Und er kam nach Kapernaum hinab, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Hier nochmal das Wort Gottes. Und Lukas 8, Vers 25. Und das ist diese wunderschöne Geschichte, wo Jesus den Sturm stillt. Lukas 8, Vers 25. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser? Ich liebe diese Stelle. Es ist am Anfang des Evangeliums. Die Jünger haben wie immer irgendwie überhaupt keine Ahnung von nichts, sind völlig verpeilt. Wer ist denn dieser? Wer ist denn das? Warum kann der das? Oh Mann, mit wem sind wir hier unterwegs? Ich glaube, da war auch so ein bisschen Angst vor Jesus, ne? Ach du Scheiße. Mit wem sind wir hier unterwegs? Wer ist denn hier unser Meister überhaupt? Sie sprachen zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? Ich meine, jeder von uns wäre erstaunt, oder? Mal ehrlich. Ich meine, dass er gut reden kann, okay. Das können viele, das kann auch Peter Arndt. Aber, dass ein Sturm stillsteht und das... Wahnsinn, da würdet ihr auch sagen, wenn Peter das hinkriegt. Wer ist denn dieser Peter eigentlich? Wo kommt der nochmal genau her? Was hat der nochmal für eine Ausbildung? Auf welchem Seminar war er nochmal letzte Woche? Hat er da so eine besondere Salbung gekriegt? Oder wer ist denn dieser? Ich meine, jeder würde denken, wow, was ist denn jetzt los? Heftig. Also, und genau so war es auch hier in seiner Heimatstadt. Witzig eigentlich, oder? Weil eigentlich wussten sie ja, wer dieser ist. Denn das waren ja seine alten Kumpels. Ne? Eigentlich ist die Frage seltsam, wer ist denn dieser? Und sie sagten, sie erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Das Erstaunliche ist, wie gesagt, das, was Jesus sagte. Und sie erstaunen sich hier über das, wie er es sagt, wie weise das ist, was er sagt, was er für ein Schriftverständnis hat. Und ihr kennt auch die andere Bibelstelle, wo sich die Leute unglaublich über Jesus, sag mal, aufregten sogar. Und die steht in Lukas Kapitel 2, Vers 47. Da können wir noch mal kurz hinspringen. In Lukas 2, Vers 47 hat man fast das Gefühl, die Leute drehen fast durch, als sie Jesus hören. 2, Vers 47. Wir lesen mal ab 41. Und seine Eltern gingen alljährlich zum Passafest nach Jerusalem, und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück, und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß. Er war 12. Wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich. Die drehten durch. Das gibt's doch nicht. Dieser kleine Pöks, der ist 12. Ich merke doch sofort, dass er nie irgendeine Schule besucht hat, zumindest keine von meinen Schulen. Also ich wüsste das, wenn der hier irgendwie bekannt wäre in der Szene, in dieser Rabbi-Szene oder was weiß ich. Nein, das gibt's doch nicht mit 12 Jahren. Meine besten Schüler haben es nicht so drauf wie er. Wo kommt dieser Typ her? Was ist los? Wie, du kommst aus Nazareth? Was? Du bist 12? Ach komm, gib's zu, du bist 18. Du bist 20, komm. Du siehst einfach nur jung aus, Kleiner. Außer sich, das ist mehr als Erstaunen. Die Leute dachten, ne. Ich meine, das waren Pharisäer, die standen auf sowas. Die standen auf diese theologische Diskussion. Ne? Die wussten das zu schätzen, wenn einer Ahnung hatte. Aber dieser Junge, der hatte so viel Ahnung, sie waren außer sich. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Also, das ist so die unglaublichste Stelle, finde ich, wenn es um Jesus Weisheit geht einfach. Aber hier in seiner Heimatstadt erstaunen die Leute. Sie geraten nicht gerade außer sich, aber sind doch sehr, sehr verwundert. Und sie sind nicht erstaunt wegen seinem Alter. So, ich meine, okay, 12 Jahre und so ein Verständnis, okay, ich wäre auch erstaunt. Ne? Ich bin erstaunt im Kindergarten, ne? Da ist ein Junge, der kann halt schon total gut rechnen und zahlen. Und der schreibt jeden Tag eine Zahlenreihe, also der schreibt jeden Tag eine Zahl mehr in so ein Heft. Und der ist jetzt schon bei 6.580. Dann schreibt er daneben 6.581. Dann schreibt er daneben 6.582. Du sagst, hier, Junge, was ist denn 30 plus 30? 60. Ne? Und jeder, der ihn so fragt oder dem ich sage, hier, stell dir mal eine Aufgabe, der ist total baff, ne? Und denkt so, 5. Und denkt so, wow, krass. Ne? Okay, die Leute geraten jetzt nicht außer sich, aber man denkt schon so, wow, heftig, das gibt's doch nicht so, ne? Ich bin schon daran gewöhnt, so, ne? Ich gerate nicht mehr außer mir. Ich sitze da so am Tisch und denke, ja, okay, er kann rechnen, ja. Aber die ihn nicht kennen, die geraten außer sich. Und das ist ja hier auch gleich noch ein bisschen die Thematik. Also, was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Nicht wegen seinem Alter sind sie erstaunt, sondern einfach wegen der Güte seiner Lehre. Und sie haben gehört von diesen Wunderwerken. Sie sind also erstaunt. Und wir lesen auch noch in Kapitel 6, Jesus war auch erstaunt über die Leute. Das Kapitel 6 ist ein Kapitel des Erstaunens. Erstmal erstaunen die Leute. Dann wird sich am Ende Jesus auch nochmal wundern über die Leute. Das finde ich sehr witzig. Es geht hier um zweimal Wundern. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Ist das nicht dieser, das ist doch Jesus, oder? Ist doch jetzt nicht hier irgendjemand anders, oder? Das ist doch Jesus davon, oder nicht? Oder brauche ich jetzt eine Brille? Das ist doch der Jesus, der mit dir damals in die zweite Klasse gegangen ist, oder nicht? Ja. Hä? Und was ist mit ihm los? Und warum ist das? Also, das ist doch der Sohn von dem Tischler. Ja. Und diese Stelle ist so herrlich, weil sie uns zeigt, wie normal Jesus auch war, einerseits. Wie unnormal, aber auch andererseits. Ich liebe diese Stelle. Ist doch herrlich, oder? Jeder weiß, das ist doch dieser ganz normale Typ aus meinem ganz normalen Dorf. Aus diesem kleinen Kuhkaff hier, oder? Das ist doch dieser ganz normale Typ. Andererseits, warum ist der Typ so unnormal, wenn er hier aus unserer Stadt kommt? Was, ne? Wie kann das sein? Aber Jesus war ein ganz normaler Mensch. Und das ist, ich will nicht sagen, das fällt manchmal so runter, aber es ist auch wichtig für das Evangelium, dass Jesus auch ein ganz normaler Mensch war. Dass er wirklich Mensch war. Und das ist doch eigentlich das, was sie hier sagen, oder? Das ist doch jetzt kein Übermensch. Das ist doch dieser Tischlersohn da. Von da vorne um die Ecke aus der Zeissstraße, oder nicht? Seine Schwester ist doch heute noch hier mit Alex zusammen. Die sind doch zusammen, oder nicht? Wollen doch heiraten bald, sind doch verlobt, oder nicht? Jeder kannte ihn da, jeder wusste, es ist doch ein ganz normaler Mensch. Und das ist auch wichtig für uns zu wissen. Jesus war ein echter, ganz normaler Mensch, einerseits. Ein ganz normaler Mensch. Geboren von einer Frau, ganz normal. Mit allem, was dazugehört. Als kleines Baby, durch den Geburtskanal, sage ich mal, musste er sich durchkämpfen oder wurde durchgekämpft. Mit allem, was dazugehört, mit Blut und sonst was. Ich meine, das muss man sich auch mal erfahren. Gott, der Vater, Gott, der Schaffer des Universums. Da unten, wehen, schreien, schmerzen. Ich habe selber noch kein Kind, also Laura hat noch kein Kind gekriegt. Ich werde auch nie eins bekommen, sozusagen. Aber, ja, der Sohn Gottes wird so ganz normal geboren. So, na, ich muss nicht dazu sagen, ihr wisst alle besser, wie das ist, als ich. Wie jedes andere Kind wurde er gesäugt an der Brust. Ne? Was für ein demütigender Gedanke. Eigentlich, ne? Könnte man jetzt denken. Ne? Dieser allmächtige Gott hier als kleines, wehrloses, furzendes, stinkendes, saugendes, schreiendes Baby. Ne? Für manche ist es schon Blasphemie, sowas zu sagen. Aber ich glaube, das stimmt doch. Wenn wir daran glauben, dann stimmt das. Dann war das so. Dann hatte Jesus auch mal die Windel voll. Ne? Da musste ihm auch mal der Popo abgewischt werden. Jetzt, unser Herr, Jesus, ja, es ist so. Das ist auch wichtig so, dass Gott sich so erniedrigt hat. Deswegen, ich finde, Weihnachten ist auch wichtig. Gott hat sich erniedrigt. Und zwar auf eine Art und Weise, wo sich andere Leute aufregen. Ich kenne jemanden, der ist Moslem. Sehr überzeugter Moslem. Und ich habe ein Gespräch mitgekriegt mit ihm, wo er sich so unglaublich darüber aufregte. Ja, aber das ist es doch. Ne? Einer meinte zu ihm, ja, aber wir glauben daran, dass Jesus Mensch, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus. Da ist er fast durchgedreht. Ja, das ist es ja. Nicht durchgedreht, aber er war echt, er dachte, ne, das hat ihn angemacht. Ne? Ja, das ist es ja, das würde Gott doch nie tun, meint er. Wie soll denn der heilige Gott, der herrliche Gott im Himmel, wie soll er denn zum Mensch werden? Das ist doch Schwachsinn, das ist doch Blödsinn. Warum sollte er das tun? Meinte der, ne? Der Moslem. Warum sollte Gott das tun? Und tatsächlich kommen einem vielleicht Zweifel, wenn man daran denkt, ja, warum eigentlich? Ja, weil er uns liebt. Deswegen. Und weil das sein Weg ist. Und weil er demütig ist. Und das, wie gesagt, kommt hier wunderbar raus, ne? Dieser ganz normale Typ. Er wurde gesäugt, er wurde mit Brei gefüttert, er musste laufen lernen, Jesus musste laufen lernen. Der konnte nicht auf einmal so, ah, hallo, ich bin ein Wunderkind, ich bin Jesus. Nein. Bumm. Ach komm, Kleiner, steh auf. Jesus, komm, steh auf. Bumm. Aua. Ne, Bluten, Pflaster, wie man das so kennt aus dem Kindergarten. trösten. Jesus musste getröstet werden. Und so weiter. Jesus ging zur Schule, vielleicht. Zur Tora-Schule. Weiß man nicht genau. Wenn es da eine gab, ging er wahrscheinlich hin. Wie jedes Kind. Er lernte von seinem Papa, Tischler, Zimmermann, wie das geht. Wie jedes Kind damals musste er lernen. Und er arbeitete auch ganz normal, wie ein ganz normaler Mensch. Er setzte sich nicht hin, so wie manche sich Gott vorstellen. Ne? Manche stellen sich vor, oh, wenn ich Gott wäre. Ne? Oh. Na, so, oh. Einmal Spaghetti, ping. Ein neues Auto, bitte, ping. Ne? Und so würden wir unser Gottsein doch ausleben. Aber Jesus war ganz anders. Er hat richtig gearbeitet. Also die Leute erkennen ganz richtig, ja, es ist dieser ganz normale Mensch. Andererseits erkennen sie auch, irgendwie ist er auch nicht ganz normal. Er ist irgendwie auch übernormal. Er ist überdurchschnittlich, also unglaublich vollmächtig, legt er hier die Bibel aus. Und sie haben von diesen Wundern gehört, die er getan hat. Also andererseits ist Jesus doch nicht so ganz normal. Aber was jetzt schlimm ist, und das steht jetzt hier in diesem Satz, der danach folgt, ist nicht etwa, dass sie sagen, wow, das ist ja super! Mann, Jesus, du hast es geschafft! So, kennt ihr so diese Dörfer, wo so Michael Schumacher herkommt? So, ne? Unser Michael, jawohl, ne, da ist er wieder, ne, frag mich nicht in der Kurve da, frag mich nicht auf so einer Formel-1-Strecke, ne, Michael, das ist unser Junge hier, ne, und dann so Fernsehinterview, ne, im Dorf von Michael Schumacher, ne, oh, bei mir hat der Michael immer Brötchen eingekauft, ne, das war ein ganz lieber Junge, sagt dann so der Bäcker, und dann kommt der Lehrer, ja, der Michael war auch mal frech in der Schule, ne, aber ich wusste, aus dem wird mal was, ne. So, und alle so, naja, der Wischer, der ist aus unserem Dorf. So ein toller Junge kommt aus unserem kleinen Kuhdorf. So, der Stolz, so, ne, dass man denkt so, oh toll, ne? Der hat's geschafft, ne? Das ist so schön. Dass man sich mitfreut, oder ich weiß gar nicht, das ist auch bei Radsportlern so, oder bei Boxern, oder ne, ihr wisst das, bei allen Promis, bei allen Leuten, die bekannt sind, die Erfolg haben, ne? Da, die meisten freuen sich einfach mit. So, ne? Aber man kann auch anders. Wenn jemand Erfolg hat in seiner nächsten Umgebung, dann ist nicht nur, gibt es nicht nur diese Option, sich mitzufreuen. Es gibt auch Option 2, sich zu ärgern. Warum der so viel Erfolg hat? Man würde jetzt nicht sagen, und ich nicht. Warum der und nicht ich? Das würde man jetzt nicht so formulieren. Aber eigentlich denkt man so, der kommt doch aus unserem kleinen Kackdorf. Der ist doch ganz normal mit mir zur Schule gegangen. Der saß doch neben mir in meiner Klasse. Und jetzt verdient er 10 Millionen im Jahr. Und ich arbeite bei VW. Ist auch nicht schlecht. Aber der verdient 10 Millionen im Jahr. Das gibt's doch nicht. Dabei kann der doch gar nichts. Der kann doch nichts. Die Leute denken nur, die Leute verherrlichen ihn, himmeln ihn an, obwohl er nichts drauf hat. Neulich habe ich doch seine neue CD gehört, da singt der schief die ganze Zeit. Aber alle kaufen die Scheiße. Und wer weiß, dass ich sein Klassenkamerad war? Wer weiß das? Das interessiert alle, das interessiert niemanden. So, das ist die Reaktion Nummer 2. Dieser ganz normale Neid, dieser Ärger, diese Missgunst. Missgunst kennt ihr bestimmt. Ich kenne das. Aber ganz kurz, als Ruben angefangen hat, Gitarre zu spielen, erzähl immer gerne die Geschichte. Na, da konnte ich so ganz gut Gitarre spielen schon. Ich habe vielleicht schon 8 Jahre gespielt oder so. Ich war stolz auf mich selber. Ne? Ich hatte so ein gewisses Gitarrenlevel erreicht. Ne? Ich hörte mich selber gerne spielen. Es machte mich zufrieden, weil ich dachte so, ja, das klingt gut irgendwie. Das mag ich so. Ne? Dann kam der kleine Ruben. Ne? Noch so ein kleiner Pöks, so ein kleiner Teenie. Schnappte sich das erste Mal die Gitarre so kring, kring, kring. Oh, dachte ich. Furchtbar, ne? Ruben, hör auf, ne? Aber der Junge machte immer weiter, ne? Und nicht nur einmal, sondern immer wieder, andauernd sah ich ihn mit dieser Gitarre, ne? Immer wieder am Spielen und spielte schräg und es klang nicht und ich dachte mir so, ja, Ruben, üb mal weiter, ne? Wird eh nichts draus. Du hörst eh in einem Jahr wieder auf und dann war's das. Ist okay, so gut wie ich kann auch nicht jeder werden. 8 Jahre habe ich schon Erfahrung. Man denkt sowas nicht so konkret, aber so gefühlt schon, oder? So, man denkt so, oh, dann wurde Ruben immer besser, ne? Und ich hörte das so, ne? Und ich dachte so innerlich so, er wird ja immer besser. Ich spürte langsam so das Potenzial, was in Ruben liegt als Musiker. Ich dachte so, nee, das ist nicht gut, ne? Ich spürte so neben mir jemand, der Potenzial hat, einfach mal viel besser als ich zu werden, ne? Und ich dachte so, nee, ich bin hier der beste Gitarrenspieler im Land. Und da ist dieser kleine Pöks, der schickt sich an, hier jetzt irgendwie der Beste zu werden, ne? Ich war echt neidisch. Ruben, ich habe dir das hoffentlich schon mal erzählt, oder? Ist egal. Ist schon lange her. Hiermit gestehe ich, ich bekenne, es tut mir leid. Jetzt ist er größer und besser, alles okay. Und stärker und schöner, alles gut. Ich habe mich generell damit abgefunden, der letzte Dreck zu sein. Ist okay. Gott hat mich gedemütigt, das ist gut. Nein, ich meine es ernst so, ne? Vielleicht kennt ihr das so ein bisschen, ne? Man denkt so, oh, und ich? Soll ich dann in seinem Schatten stehen oder so? Das ist so ein guter. Und ne, man denkt sich, eigentlich müsste ich mich doch freuen für Ruben, dass er so toll spielen kann. Ne? Da hat die Gemeinde noch einen guten Gitarrenspieler oder mit den Leuten, die er zusammen ist, da können die schöne Lieder singen und das ist doch schön und alles so. Denkt man eigentlich logisch. Ja, eigentlich müsste ich mich da freuen, aber eigentlich in meinem Herzen. Ja. Und so ist es doch hier auch. Und sie ärgerten sich an ihm, steht hier. Das ist schade, sie konnten sich gar nicht freuen. Ihr Jesus. Das ist Jesus aus unserem Dorf. Das ist so toll, Jesus, dass du jetzt Vollmacht hast, dass du jetzt Vollmacht predigst. Dass du der Sohn Gottes bist, anscheinend. Wie verrückt, oder? Ich muss sogar lachen, weil natürlich, wenn ich mit dem aufgewachsen wäre, natürlich wäre das irgendwie völlig verrückt, oder? Dass der dann der Sohn Gottes ist, mein Klassenkamerad. Ich meine, dass er ein Superstar ist, okay, ist auch völlig verrückt. Dass er der Sohn Gottes ist? Puh. Und ich das jetzt vielleicht erst so richtig mitkriege. Wahnsinn. Aber es ist schade, sie ärgern sich daran. Sie können sich da nicht freuen. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und das kennen wir vielleicht auch so in unserer Familie. Ist es manchmal am schwersten. Man scheint gar nicht so wahrzunehmen. Und es ist wirklich so, man scheint es vielleicht gar nicht so wahrzunehmen, dass Gott uns vielleicht begabt hat in manchen Sachen. So in der Familie kennen einen alle einfach, sind alle einfach gewöhnt an einen. Ne? Man setzt sich auch so voraus, so ja, da ist ja Katharina, ja, die ist ja eh schon immer da, die ist so. Man merkt gar nicht mehr, wie toll Katharina vielleicht ist. So, ne? Ne? Ich meine es ernst, wenn Katharina jetzt mal woanders hingeht, in irgendeine Gemeinde, auf so einem Dorf, und da vielleicht mal eine Kinderstunde macht oder mal ein Lied singt oder mal einfach Zeit mit denen verbringt, dann denken die vielleicht, oh Mann, so, ne, so toll, das war so ermutigend, die Katharina, die kann so toll mit Kindern und so. Und Katharina merkt, krass, die Leute sind so dankbar hier für mich. Ne? Zu Hause bin ich ganz normal, ne? Da ist normal, dass ich da bin. Hier in diesem Dorf bin ich auf einmal voll der Segen anscheinend. Obwohl sie natürlich hier genauso ein Segen ist. Nur, wisst ihr, wir setzen uns voraus. Ne? Wir denken, ja klar, der Ruben ist da, der Vanya ist da. Ist normal. Marlena ist da, ist doch klar. Und ihr alle, ihr seid doch alle da, es ist normal. Wenn dann jemand fehlt, merkt man es schon ein bisschen. Und Jesus war auch normal. Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und hier wundert sich jetzt Jesus. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Und ich höre gleich auf, versprochen, aber... Das ist eins von zwei Malen überhaupt, dass wir lesen, dass Jesus sich wunderte. Das ist verrückt, finde ich. Jesus hat sich nicht oft gewundert. Ja? Hier gibt es ein cooles Zitat von David Guzek dazu, wenn ich das jetzt finde. David Gosek schreibt, wir lesen niemals, dass sich Jesus über Kunst und Architektur oder selbst über die Wunder der Schöpfung wunderte. Er wunderte sich niemals über den menschlichen Einfallsreichtum oder seine Erfindungsgabe. Er wunderte sich nicht über die Frömmigkeit der Juden oder die militärische Dominanz des römischen Imperiums. Aber Jesus wunderte sich über den Glauben, wenn er an unerwarteten Orten auftauchte und wenn er dort fehlte, wo er vorhanden sein sollte. Witzig, wirklich witzig. Es gibt so viele bewundernswerte Sachen in dieser Welt, oder? Die uns erstaunen als Menschen. Jesus hat eigentlich nur erstaunt hier der Unglaube in seinem Heimatdorf, wo er eigentlich erwartete, Glauben vorzufinden. Und in Markus Kapitel 8 lesen wir dann, ich lese es nur kurz vor, Markus Kapitel 8, Vers 9, diese Begegnung mit diesem römischen Hauptmann, oder? Und dieser römische Hauptmann sagt, denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin. Und er geht hin. Und einem anderen, komm. Und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies. Und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Das sind die beiden Male, wo Jesus sich gewundert hat. Einmal in seiner Heimatstadt, über seine alten Freunde, über seine Verwandten und bei diesem Ausländer, römischer Ausländer, der anscheinend so viel Glauben hatte, mehr als sein ganzes Volk überhaupt. Verrückt. Aber das ist Gott so wichtig, dass wir ihm vertrauen. Darüber kann er sich wundern, über unseren Glauben. Es erstaunt ihn. Wenn er sieht, Mann, der Michael, der vertraut mir. Oder der Jojo, der vertraut mir. Darüber kann Gott sich tatsächlich wundern. Das wundert ihn. Aber er wundert sich auch manchmal vielleicht über unseren Unglauben. Und denkt, Mann, eigentlich müsste er mir vertrauen. Oder eigentlich könnte sie mir doch glauben, oder? Lass uns einfach dafür beten. Jesus, wir danken dir, dass du bist, Herr. Und dass du in dein Heimatdorf gegangen bist, Jesus, zu deinen alten Freunden, Herr. Du warst dir nicht zu schade, zurückzukommen und das Evangelium auch dort zu predigen, Herr. Und Jesus, wir bitten dich, Herr, dass du uns auch ermutigst, das zu tun, Jesus. Gerade vielleicht, ja, da, wo wir alte Freunde haben, alte Bekannte, Herr. Sie sollen uns nicht egal sein, Jesus. Und ja, wir bitten dich, Herr, dass du uns Glauben schenkst, Jesus. Dass wir dir vertrauen können, Jesus. Und ich wünsche mir, dass du dich nicht über meinen Unglauben wunderst, sondern, ja, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir glauben, Herr. Ich will ganz auf dich bauen, Jesus. Und hilf du unserem Unglauben, Herr. Hilf du, wo wir versagen, wo wir doch mit Angst erfüllt sind, obwohl du mit uns bist, an unserer Seite bist, Herr. Vergib du uns, Jesus, dass wir einfach so ängstlich sind, Herr. Und erfüll du uns mit Vertrauen, Jesus. Amen.